Distanzbesuch, der Podcast über Solidarität in der Pandemie. Mit Nina Bundels und Janno Reinke.
Herzlich willkommen. Was bedeutet Solidarität? Wann handeln wir solidarisch? Was steckt eigentlich dahinter? Und warum sollten wir überhaupt solidarisch sein? Auf diese Fragen wollen wir heute Antworten finden und dafür sind wir heute in Wien bei Professorin Dr. Barbara Preinsack. Sie leitet an der Universität Wien das Institut für Politikwissenschaft. Außerdem ist sie Vorsitzende der European Group on Ethics, das ist die Ethikkommission der Europäischen Kommission. Frau Preinsack, Sie haben eine bemerkenswerte berufliche Laufbahn. Sie sind Mitglied in zahlreichen Gremien, haben schon in San Francisco, Wales, Bangkok und vielen weiteren Orten dieser Welt geforscht. Einer Ihrer Forschungsschwerpunkte sind Praktiken, Institutionen und Politik der Solidarität. Also sind Sie die perfekte Ansprechpartnerin für unsere heutige Podcast-Folge, in der wir über den Begriff Solidarität sprechen möchten. Willkommen, Barbara Preinsack.
Danke vielmals.
Der Begriff Solidarität ist zu Beginn der Corona-Pandemie 2020 auf allen Kanälen gefallen. Medien, Politik und auch im Miteinander haben die Menschen dazu aufgerufen, solidarisch zu sein, um diese Krise gemeinsam durchzustehen. Dabei ist Solidarität ja ein enorm vielseitiger Begriff, auf wissenschaftlicher Ebene vielleicht auch ganz anders als im sprachlichen Gebrauch.
Die solidarischen 3 Minuten.
Frau Preinsack, bevor wir uns dann gleich näher mit der wissenschaftlichen Perspektive auf Solidarität beschäftigen, was Solidarität für uns bedeuten kann, hängt ja erstmal auch davon ab, mit welchen Erfahrungen wir selbst Solidarität verbinden. Und deshalb wollen wir damit auch einsteigen und Sie erstmal fragen, wann haben Sie denn zuletzt Solidarität erlebt?
Für mich selbst, glaube ich, sagen zu können, das letzte Mal Solidarität erlebt zu haben, als ich selbst Covid hatte zum ersten Mal, das war vor einigen Wochen. Ich konnte einige Dinge nicht machen und die Art und Weise, wie meine Kolleginnen unter schwierigen Bedingungen eingesprungen sind, habe ich schon als sehr solidarisch empfunden.
Was bedeutet Solidarität denn für Sie ganz persönlich?
Für mich persönlich ist Solidarität auch das Erfahren oder Geben von Unterstützung gegenüber Menschen oder von Menschen, mit denen man zwar in einem bestimmten Kontext etwas gemeinsam hat, aber eben nicht durch stärkere Bande verbunden ist.
Wann und wo brauchen wir denn mehr Solidarität?
Wir brauchen jetzt nach über 2 Jahren Pandemie mehr institutionalisierte Solidarität. Sie haben anfangs schon gesagt, in den ersten Pandemie-Monaten war das ja so ein Begriff, der so ein bisschen abgefeiert wurde. Also das Einkaufen für die Nachbarin oder die Nicht-Inanspruchnahme von Gesundheitsleistungen oder Impfstoffen zum Beginn der Impfung, damit andere, die das dringender brauchen, es bekommen. Das waren so Formen der Solidarität, die auch medial sehr stark gefeiert wurden. Und jetzt hat es fast in das Gegenteil umgeschlagen, in dem Sinne, dass viele Menschen sagen, es gibt zu wenig Solidarität. Und sehr häufig, wenn wir in unseren Studien oder auch ich in meinem Bekannten- und Freundeskreis mit Menschen spreche, was die Menschen damit meinen, ist, dass zwar von ihnen immer eingefordert wird, solidarisch zu sein und das zu tun und das zu tun und das zu tun, aber dass die da oben, und jetzt zeige ich mit meinen Zeigefingern nach oben, also die politischen Eliten, die ökonomischen Eliten, häufig nicht entweder selbst Solidarität umsetzen, dass zum Beispiel benachteiligte, vulnerable Menschen entsprechend unterstützt werden, aber dass sie auch die Möglichkeiten für alle Menschen solidarisch sein zu können, nicht schaffen. Weil man kann ja auch nur dann solidarisch sein, wenn man selbst die Kraft und die Möglichkeit und die Ressourcen hat. Und nach über 2 Jahren Pandemie haben viele Menschen das Gefühl, dass sie das nicht mehr haben. Wir sehen, dass Leute sagen, es ist mir nicht egal, wie es den anderen geht, aber ich kann nicht mehr zum Beispiel.
Jetzt beschäftigen sich natürlich lange nicht so viele Menschen so stark mit dem Begriff Solidarität wie Sie. Wir haben im Vorfeld dieser Folge auch Menschen auf der Straße gefragt, was Solidarität denn für Sie bedeutet und welche Situationen Sie mit Solidarität verbinden. Außerdem haben wir mit Professorin Alena Büchs gesprochen. Sie ist Vorsitzende des Deutschen Ethikrats. Der Deutsche Ethikrat ist ein politisch unabhängiges Gremium aus Expertinnen und Experten ganz verschiedener Bereiche. Er hat zum Beispiel die politischen Maßnahmen während der Pandemie aus ethischer und moralischer Sicht immer wieder untersucht, kritisiert und auch Empfehlungen ausgesprochen, was man besser machen könnte.
Solidarität. Report.
Sorge getrieben. Ach komm, lass uns jetzt lieben. Denn noch ist es nicht zu spät für Solidarität.
Was wir über die Pandemie gesehen haben, war letztlich eine Solidarität, die notwendig war und letztlich auch gefordert war über die gesamte Gesellschaft. Und das ist die am schwierigsten auch gerade dauerhaft umzusetzen ist.
Abstand halten, Kontakte einschränken, solidarisch sein. Appell aus Politik, Medien und Gesellschaft. Alena Büchs, Vorsitzende des Deutschen Ethikrats, erklärt, dass gerade der Beginn der Pandemie ein anschauliches Beispiel für Solidarität war.
Man hat eine Situation, in der es eine Bedrohung gibt und die für unterschiedliche Gruppen unterschiedlich bedrohlich ist, aber die man insbesondere am Anfang dadurch in Schach hält, dass alle bestimmte Dinge nicht mehr tun, in diesem Fall. Auch die Menschen, die niedrigere Risiken haben.
Verzichten, anderen helfen. Solidarität kann sich also ganz unterschiedlich zeigen.
Jeder kämpft für jeden, jeder gibt alles für den anderen. Wenn jemand einen Fehler macht, dann wird nicht rumgemosert und gemault. So würde ich sagen, sieht Solidarität aus.
Also gerade zu Hause habe ich geschaut, dass unsere Nachbarn, die alt waren, dass ich denen alles besorgt habe, was sie brauchen.
Wenn ich sage, ach bitte nach ihnen, ich lasse jemanden an der Supermarktkasse vor und dieser Person so ein paar Minuten mehr Lebenszeit schenkt, dadurch, dass sie weniger an der Kasse stehen muss.
Dass man einfach sagt, man steht zum anderen, egal was passiert.
Der Einsatz, als es mir schlecht ging von Nachbarn, dass die den Notarzt geholt haben und sich auch jetzt bereit erklären, wenn das ist, dass sie angerufen werden dürfen.
Eins haben all diese Handlungen gemeinsam. Menschen helfen und unterstützen sich und nehmen dafür Kosten auf sich. In der Pandemie zum Beispiel durch Kontakte einschränken oder zu Hause bleiben. Ein Grund, warum wir solidarisch handeln, wir wollen uns gut fühlen, erklärt Alina Büchs.
Das ist sozusagen ein Mental Health Element. Und in England zum Beispiel wird prosoziales Verhalten also nahezu verschrieben von manchen Therapeutinnen und Therapeuten. Die sagen, geh und hilf, weil man weiß, dass das auf die eigene psychische Verfassung einen sehr positiven Effekt hat.
Quasi ein Geben und Nehmen. Gerade in der Pandemie ist Ausdauer gefragt, wenn es um solidarisches Handeln geht. Die Gründe sind vielseitig. Manche Menschen haben von Anfang an mehr Bereitschaft, solidarisch zu handeln, andere weniger.
Dann gibt es natürlich auch Unterschiede darin, wie sehr ich mich solidarisch zeigen kann und welche Kosten das für mich hat. Und das hängt sehr von den Lebensumständen ab. Es ist eben für manche Menschen leichter, sich solidarisch zu verhalten, als für andere.
Abstand halten, auch wenn es schmerzt, aber nur mit dem Körper, niemals mit dem Herz. Abstand halten.
Die Solidarität einfordern, was man eben viel erlebt hat. Ich bin solidarisch, aber dann will ich, dass die anderen auch solidarisch sind. Und dann gucke ich auch drauf. Tragen die alle die Maske? Testen die sich alle ordentlich? Das ist dieses Exklusive, also Ausschluss.
Und zwar von denjenigen, die bestimmtes Verhalten nicht zeigen. Eine Herausforderung, die Solidarität immer mit sich bringt und die zur Spaltung von Gruppen beitragen kann. Nicht nur zwischen Menschen mit unterschiedlichen politischen Meinungen, sondern zum Beispiel auch zwischen Jung und Alt. Aber warum? Am Anfang der Pandemie ging es vor allem darum, die Alten zu schützen. Für die war die Gefahr am größten, sie wurden schwerer krank und starben häufiger. Politik und Medien haben dafür den Begriff Vulnerabilität aufgegriffen. Oft hieß es, schützt die vulnerablen Alten. Aber ist man nur dann vulnerabel, wenn man schon älter ist?
Erstmal muss man anerkennen, wir sind alle vulnerabel. Auch in einer medizinischen Krise gibt es andere Formen der Vulnerabilität. Diese anderen Formen der Vulnerabilität sind eben nicht sofort oder so offenkundig sichtbar. Das beste Beispiel ist die zunehmende Vulnerabilität der jungen Generation, die am Anfang kaum vulnerabel waren.
Junge Menschen sind also auch verletzlich, nur nicht unbedingt körperlich, sondern in ihrer sozialen Entwicklung oder in ihren Bildungswegen. Weniger Freunde treffen, wegfallende Hobbys und weniger Bewegung. Darunter leidet auch die Persönlichkeitsentwicklung.
Wir haben uns über den Sommer 21 den Mund fusselig geredet, wie wichtig es ist, auch aus Gründen der Solidarität, jetzt diesen zunehmend belasteten jungen Menschen Aufmerksamkeit zu geben, auszugleichen, zu unterstützen. Und da hatte man schon ein bisschen das Gefühl, dass das letztlich so, ja, das ist alles ganz wichtig, Aber in der Umsetzung und auch in der Wahrnehmung ist das nicht so richtig angekommen.
Sagt Alena Büchs. Rücksicht nehmen, sich helfen und auch Opfer bringen. All das kann solidarisch sein. Große Anstrengungen wie ein Lockdown eben genauso wie die kleinen Gesten an der Supermarktkasse. Frau Preinsack, wir haben ja in der kleinen Umfrage gerade verschiedene Beispiele für Solidarität und solidarisches Handeln gehört. Was ist denn jetzt Solidarität wirklich aus wissenschaftlicher Sicht? Sie haben es vorhin schon mal ein bisschen angeschnitten.
Es gibt in der Literatur keine Definition, auf die sich alle einigen. Aber was alle Definitionen gemeinsam haben, ist, dass Solidarität etwas Prosoziales ist, also etwas, was Gesellschaften stärkt, was soziale Kohäsion stärkt, etwas, was gegenseitige Unterstützung auch beinhaltet. Es ist auf andere Menschen gerichtet, tut aber auch immer was mit mir selbst und ist unterstützend. Und das, was mich dazu bringt, sie zu unterstützen, ist etwas, das wir trotz aller unserer Unterschiede gemeinsam haben. Das heißt nicht, dass Solidarität nur zwischen Frauen oder Männern oder nur zwischen Personen, die dieselbe Nationalität oder religiösen Überzeugungen haben, stattfinden kann, sondern Menschen sehen das als Gemeinsamkeit an, was sie auch gelernt haben zu sehen. Ein klassisches Beispiel ist diese Ausgrenzung von Menschen, die jetzt übergewichtig sind zum Beispiel. Das wurde überhaupt nur möglich, indem man Übergewicht zu einer Kategorie gemacht hat, den Body Mass Index eingeführt hat. Und das ist sozusagen diese Kategorie des Übergewichts wurde zu einem möglichen Ausschlusskriterium. Nochmal zusammengefasst, die Solidarität, die Unterstützung von anderen Menschen, Gruppen, mit denen man in einem bestimmten Kontext trotz aller Unterschiede auch Gemeinsamkeiten erkennt.
Der Begriff wandelt sich natürlich auch vielleicht in gewisser Weise. Wo kommt der denn überhaupt her, der Begriff Solidarität?
Sehr häufig bezieht man sich auf den lateinischen Begriff des Insolidum, also der Haftung oder auch des Schuldens, des gemeinsamen Schuldens oder auch des gemeinsamen Eigentums. Aber gleichzeitig wird die Idee der Solidarität auch häufig zurückgeführt auf Praktiken und Begriffe, wie zum Beispiel das mönchische Zusammenleben, wo man wieder ein wichtiges Element der Solidarität sieht. Es geht darum, dass Menschen aus unterschiedlichsten Lebenskontexten etwas gemeinsam haben. Das sehr stark strukturierte Leben im Kloster. Das ist es, was handlungsleitend wird für Solidarität. Also trotz der Unterschiede betont man die Gemeinsamkeiten.
Sind das immer uneigennützige Werte oder zieht man auch selbst einen Gewinn aus solidarischem Verhalten?
Die Solidarität zieht immer in Betracht, was die Solidarität mit beiden tut, mit den Empfangenden und mit den Gebenden. Weil Solidarität eben etwas ist, was immer ein Gegenüber hat. Und wenn man jemanden unterstützt, der oder die das Opfer einer Naturkatastrophe wurde, von Krieg und Verfolgung betroffen ist oder auch unter Anführungszeichen nur von Ungerechtigkeiten am Arbeitsplatz betroffen wird, dann tut das ja immer auch mit der Person etwas, die diese Solidarität übt. Die Solidarität lässt sozusagen niemanden unberührt.
Man kennt ja jeder, ne? Das ist ja auch, wenn ich irgendwie mit dem anderen was Gutes tue, dann fühle ich mich ja selbst irgendwie auch gut dabei und freue mich darüber, dass ich der Person jetzt geholfen habe. Auf welchen Grundwerten beruht denn Solidarität? Ist das sowas wie Mitgefühl und ich will irgendwie helfen, unterstützen?
Das erste ist, dass Solidarität in der Gruppe, in der sie wirkt, eben unterstützend wirkt und den sozialen Zusammenhalt stärkt. Gleichzeitig braucht Solidarität als Zutat sozusagen einen bestimmten Grad an Empathie. Wenn ich mit Ihnen eine Gemeinsamkeit erkenne, das kann jetzt was ganz Kleines, Triviales sein, mein Zug war verspätet, Ihr Zug ist verspätet, Sie kommen mitten in der Nacht an, ich gebe Ihnen eine Unterkunft, ja, solche Dinge. Oder es kann was Großes sein, meine Schwester hat eine Nierentransplantation gebraucht, jetzt spende ich auch eine Niere. Also es kann was Kleines oder was Großes sein. Das braucht eine bestimmte Form von Empathiefähigkeit, damit man überhaupt diese Gemeinsamkeiten mit anderen erkennen kann, weil ja niemand genauso ist wie ich. Gleichzeitig ist Solidarität ja nicht immer nur ausschließlich positiv. Gerade dort, wo sie vielleicht nur bestimmte Menschen einschließt und andere ausschließt und diese ausgeschlossenen Menschen dann auch negative Konsequenzen erfahren, weil sie wichtige Bedürfnisse nicht befriedigt bekommen, dann kann man sagen, dass Solidarität ja auch ganz andere Werte fördert. Das können elitäre Werte sein, das können im Extremfall auch rassistische oder andere nativistische Werte sein, dass man sagt, dazu gehören nur die, die bestimmte Charakteristika und Eigenschaften haben, die sie auch selbst nicht ändern können.
Alena Büchs hat ja im Beitrag auch schon erklärt, dass Solidarität auch mit persönlichen Kosten zusammenhängt. Ist das denn immer so? Und was für Kosten können das sein?
Wenn eine Person ein Erdbeben überlebt und ich fühle da mit, weil ich als Kind auch ein Erdbeben erlebt habe und dann mache ich aber nichts, dann ist das Mitgefühl, aber das ist keine Solidarität. Also ich muss dann auch irgendwas tun. Das ist mit Kosten gemeint. Also im Extremfall kostet mich das sehr viel, indem ich mit Geld unterstütze, das ich vielleicht auch nicht leicht habe. Also es kann was Kleines sein, es kann Unbequemlichkeit sein und es kann hinaufgehen bis zu großen körperlichen Opfern oder Geldbeträgen.
Gerade zu Beginn der Pandemie haben ja viele Menschen für Pflegekräfte geklatscht und so ihr Mitgefühl gezeigt. Ist das denn dann schon solidarisches Handeln?
Das Klatschen für Pflegekräfte alleine würde ich jetzt nicht als Kosten sehen, auch nicht in dem weiteren Kostenbegriff, sondern das ist der Moment, wo viele Menschen sich bewusst werden, es gibt jetzt in dieser Situation Leute, die besonders große Beiträge leisten, die besonders große Opfer auf sich nehmen, um andere zu unterstützen und vielleicht brauchen die auch meine Unterstützung. Und da ist das Klatschen der erste Schritt. Aber wenn ich auf eine Demonstration gehe, wenn ich ein Volksbegehren unterschreibe, dass Pflege- und Betreuungskräfte besser bezahlt werden, diese Dinge sind dann schon Solidarität. Auch hier geht es wieder darum, zu sehen, dass man mit diesen Menschen was gemeinsam hat. Wenn auch nur in dem Fall, dass alle versuchen, einen Beitrag zu leisten. Und bei den Pflegekräften sieht man, dass sie das extrem tun. Und ich möchte das jetzt auch und deswegen unterstütze ich sie.
Also wenn ich das jetzt zusammenfasse, wenn ich schon darüber nachdenke, angenommen, ich bin gerade im Bus wieder, ich habe einen Sitzplatz und ich denke, oh, wenn jetzt gleich eine Person kommen würde, die Rückenschmerzen hat und sich setzen müsste, würde ich ihr Platz machen, aber sie kommt gar nicht. Dann ist in meinem Kopf schon der Beginn von solidarischem Handeln, aber das selbst ist noch kein solidarisches Handeln, indem ich nur darüber nachdenke.
Nach unserer Definition nicht und mir liegt es fern, anderen Leuten vorzuschreiben, was sie als Solidarität bezeichnen dürfen und was nicht, aber in meiner eigenen Arbeit und der Arbeit meiner Forschungsgruppe ist es wichtig, eine Definition zu haben, die es uns erlaubt, Solidarität von anderen, ich nenne es mal unterstützenden Praktiken, zu unterscheiden. Also es soll uns eben möglich sein zu unterscheiden, ob jetzt jemand anderen unterstützt, weil ich mir denke, das muss ich, sonst, weil ich vielleicht berühmt bin und wenn ich das jetzt nicht mache, was sollen die Leute denken? Oder ich tue es, weil ich ein schlechtes Gewissen habe, weil ich so reich bin und jemand anders so arm ist. Oder weil ich es tue, weil ich mir denke, wir sind alle Menschen, auch ich bin durch eine schwierige Zeit gegangen, auch mir hätte das passieren können. Und das in letzterem Fall wäre das dann eine solidarische Praxis, in den anderen Fällen wäre es was anderes. Das ist für die Person, die es empfängt, manchmal egal, aber auch nicht immer. Weil natürlich auch die Motivation oft etwas mit den empfangenden Menschen tut. Das sehen wir, wenn es darum geht, ob jemand Unterstützung erhält aus einem Topf, aus dem alle Geld bekommen oder ob man Unterstützung bekommt, wo sozusagen Almosen draufsteht, wo man sich dann als Almosenempfängerin fühlt. Also es ist nicht egal, mit welcher Motivation Unterstützung gegeben wird. Und deswegen versuchen wir, das präzise zu unterscheiden. Ich würde in dem Fall, den Sie beschrieben haben, dass Sie sich denken, wenn jetzt jemand reinkommt, der diesen Platz noch dringender braucht, ich gebe ihn her, dann wäre das der erste Schritt dazu, auch wirklich Solidarität zu üben. Und wenn dann die Person kommt, wenn die Empfängerin oder Empfänger kommen, dann kann man das dann auch üben und erst dann ist es komplett sozusagen.
Wir merken, dass der Begriff Solidarität ein riesiges Feld ist, über das man wahrscheinlich noch stundenlang reden könnte. Frau Breinsack, vielen, vielen Dank für das schöne Gespräch, die spannenden Einblicke und Ihre Expertise und Ihre Zeit.
Sehr gerne, danke.
Unser Podcast Distanzbesuch ist natürlich nicht das einzige Projekt, das sich mit Solidarität in der Pandemie beschäftigt. Am Ende jeder Podcast-Folge möchten wir daher noch jeweils ein weiteres Projekt vorstellen, das Solidarität in der Pandemie zum Thema macht.
Noch mehr Solidarität. Neues aus Forschung und Gesellschaft.
Wir haben noch eine Podcast-Empfehlung für euch. Er heißt Solidarität, was können wir tun? Seit April 2020 geht es hier in über 80 Folgen genau um diese Frage. Was können wir tun, wenn wir den Wunsch haben, aus Solidarität aktiv zu werden? In den ersten Episoden ging es dabei vor allem um Hilfsangebote rund um die Corona-Pandemie, wie zum Beispiel eine Hotline gegen Einsamkeit im Alter oder eine Vermittlungsplattform für Nachhilfe. In den neueren Episoden geht es dann um noch mehr gesellschaftliche Themen, für die Solidarität und gesellschaftliches Engagement wichtig sind. Rassismus und Diskriminierung, Antisemitismus, Feminismus oder Krisen- und Protestbewegungen in anderen Ländern sowie derzeit im Iran. Wenn ihr euch für diese Themen interessiert und euch fragt, wie wir als Einzelne helfen können, dann hört unbedingt mal rein. Den Podcast Solidarität, was können wir tun, findet ihr auf allen Plattformen, auf denen es Podcasts gibt. Einen Link dazu gibt's außerdem in den Shownotes dieser Episode.
Wie Solidarität von Gemeinsamkeiten und einem Gemeinschaftsgefühl abhängt, ob man sich deshalb automatisch von anderen abgrenzen muss und wieso wir als Gesellschaft auch in Zukunft darauf angewiesen sind, darüber sprechen wir in der nächsten Folge in unserem Podcast Distanzbesuch, unter anderem mit dem Soziologen Professor Dr. Frank Adloff.
Distanzbesuch ist ein Wissenschaftspodcast des Instituts für Soziologie der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg und der Ethik in der Medizin der Karl-von-Ossietzky-Universität Oldenburg. Besucht uns gerne online unter www.distanzbesuch.de. Gefördert von der Volkswagen-Stiftung.